Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Franziska Giffey, die Oberbürgermeisterin von Berlin, vor 10 Tagen.
Wir kommen zunehmend an unsere Grenzen und deshalb ist es jetzt so wichtig, dass es endlich eine bundesweite Organisation und Verteilung auch gibt, weil wir einfach in diesen Größenordnungen das mit den vorhandenen Strukturen hier in Berlin nicht alleine schaffen.
Heute, schneller Blick auf den Tacho, jawohl, es ist der 16. März, ist Berlin immer noch am Limit. Das Land nimmt so viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine auf wie alle anderen Bundesländer zusammen, das sagt der Berliner Senat. In den vergangenen 2 Wochen waren es 18.000 Menschen. Und deshalb fordern alle Berliner Senatsfraktionen, außer der AfD, dass gerechter auf alle Bundesländer verteilt wird. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will sich darum kümmern, dass das jetzt besser organisiert wird. Wann das konkret greift, das kann noch niemand genau sagen. Das ist die politische Seite. Wir wollen uns heute im Podcast vom 16. März angucken, wie die Situation konkret aussieht in Berlin am Hauptbahnhof, wo so viele UkrainerInnen ankommen. Wie geht's von da aus für sie weiter? Das ist eins unserer Themen. Und dann sprechen wir noch über Staub. Vielleicht ist der auch schon bei euch angekommen. Ja, es hat sich Staub auf dem Weg gemacht, von der Sahara aus bis rüber nach Südeuropa oder eben auch nach Deutschland. Ist so gelblich-orange vielleicht auch die Luft. Ja, kann man schon an einigen Orten hier bei uns auch erkennen. Und ja, man kann ein bisschen genervt sein davon, weil man denkt so, oh Gott, Staub, noch mehr sauber machen. Ne? Wir stellen fest, Staub ist ein richtig geiles Zeug. Und Staub hat sogar Superkräfte. Warum? Auch das werdet ihr erfahren im frischen Podcast hier bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey, die fordert ja schon seit mehreren Tagen, dass die Stadt, das Land Berlin mehr Unterstützung braucht.
Wir vermuten, dass das, was wir jetzt sehen, erst der Anfang ist. Und deswegen müssen wir uns auch für die kommenden Tage und Wochen koordinierter aufstellen.
Kanzler Scholz will jetzt unterstützen und Hilfe organisieren, das hat er zugesagt. Wir gucken jetzt mal direkt nach Berlin. Da ist nämlich unser Reporter Manfred Götzke, der ist für uns heute am Berliner Hauptbahnhof gewesen. Manfred, was berichten dir denn die Menschen, die da gerade ankommen aus der Ukraine?
Alle, mit denen ich da vorhin und auch in den vergangenen Tagen sprechen konnte, die sind unglaublich erschöpft. Also ich habe gerade mit einer hochschwangeren Frau gesprochen im 9. Monat, die gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter aus dem Osten der Ukraine, aus Dnipropetrovsk, geflohen ist. Die war 4 Tage unterwegs und ist vorhin in Tränen ausgebrochen bei dem Gedanken, ihr Kind hier irgendwo in einer Notunterkunft zur Welt bringen zu müssen, während ihr Mann in der Ukraine kämpft. Eine andere Familie, mit der ich vorhin sprechen konnte, die ist zum 2. Mal geflohen, 2014 aus einer der sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine. Dann waren sie in Kiew, fühlten sich da sicher, mussten da jetzt weg. Und die waren eine knappe Woche auf der Flucht, haben kaum geschlafen, wussten jetzt nicht, wie es für sie weitergeht und waren völlig erschöpft und wollten jetzt erstmal in Berlin bleiben und nicht wieder weiter in irgendeine andere Stadt dann weiterreisen müssen, wie es ja jetzt für viele die Situation ist.
Viele kommen ja eben mit dem Zug, das heißt also, die erste Station ist Berlin Hauptbahnhof. Wie werden die denn da begrüßt eigentlich?
Ja, es gibt sehr, sehr viele freiwillige Helfer, die sich hier bei der Stadtmission Berlin einfach melden können. Also man kann einfach hingehen, man bekommt eine 5-minütige Einweisung und dann kann man helfen. Wenn man Russisch oder Ukrainisch spricht, umso besser. Wenn man Englisch spricht auch, reicht das auch. Und dann geht man ans Gleis und holt die Leute ab, lotst sie in ein Ankunftszelt. Also ein großes Zelt, das ist vor einigen Tagen aufgebaut worden. Da können die Geflüchteten erstmal ein bisschen zur Ruhe bekommen erstmal was zu essen. Die kommen, für Kinder gibt es da so einen kleinen Kinderbereich, können halt da ein bisschen zur Ruhe kommen, dort kümmert man sich. Also da gibt es einfach Dolmetscher, die halt irgendwie sagen können, was die Optionen sind, wie es weitergeht. Und ja, sie werden halt sehr, sehr freundlich von vielen, vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern begrüßt. Also hier melden sich wirklich stündlich Leute an für Tagschichten, für Nachtschichten, die ihr helfen wollen. Auch Leute, die einfach vorbeikommen und essen und andere Dinge vorbeibringen wollen, dann wieder abgewiesen werden, weil es dafür einen anderen zentralen Punkt inzwischen gibt in Berlin. Also die Hilfsbereitschaft hier am Hauptbahnhof, die ist sehr, sehr groß.
Du hast gerade schon angesprochen, ne, die Option, wie es weitergeht. Wie geht es denn dann für die Ukrainerinnen und Ukrainer weiter? Was passiert denn dann?
Also es gibt so verschiedene Optionen. Also viele wissen ja schon, wo sie hinwollen, also haben ein bestimmtes Ziel in Deutschland, wo sie Bekannte haben. Und dann kommen sie an den üblichen Bahnschalter, da bekommen sie ein kostenloses Ticket und können dann weiterreisen. Das ist dann die einfachste Sache. Viele wollen in Berlin bleiben, weil sie einfach so lange unterwegs sind, auch wenn sie hier keinerlei Kontakte oder Connections haben. Die können dann erstmal in eine der Notunterkünfte da ein, zwei Tage bleiben, werden dann, das ist jetzt aktuell der Plan von Berlin, trotzdem an andere Städte in Deutschland weitergeleitet, weil alle Notunterkünfte, die momentan bereitstehen, überfüllt sind. Dann gibt es noch die Option, wir haben ja verschiedene Websites, wo Privatleute Unterkünfte anbieten. Heißt Unterbringung ukraine.de. Da kann man selber, wenn man eine Wohnung hat, die bereitstellen. Ukrainer können da gucken und sich dann halt mit den Leuten matchen. Das müssen die aber selber organisieren, weil einfach nicht die Man- und Women-Power ist, um das für die Leute zu machen. Das soll sich aber in einigen Tagen ändern. Dann wird ein sehr großes Ankunftszentrum eingerichtet am ehemaligen Flughafen Tegel, wo dann alle zentral hin sollen und wo es dann halt auch so einen Schalter geben soll, wo sich Familien anmelden können, die eine Wohnung zu vergeben haben, sodass es halt für die Geflüchteten einfacher ist, da jemanden zu finden, wo sie dann Wochen, Monate, wie lange auch immer, dann erstmal bleiben können.
Manfred, dann danke ich dir an dieser Stelle erstmal für diese ganz frischen Eindrücke von den Menschen, die in Berlin am Hauptbahnhof ankommen aus der Ukraine. Wie es für sie weitergeht, wie die Begrüßung dort ist, das habt ihr gerade erfahren bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viele Gespräche, viele Verhandlungen, viele Reden. Der Krieg in der Ukraine hat heute auch den US-Kongress beschäftigt. Sehr direkt, denn Volodymyr Zelensky, Präsident der Ukraine, wurde heute live aus Kiew in den Kongresssaal zugeschaltet.
I am addressing the President Biden. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Thank you. Slava Ukraine.
Über diese Rede werden wir gleich noch sprechen. Erstmal wollen wir wissen, wie die Situation ist in der Ukraine. Russland greift weiter an. Menschen sterben, werden schwer verletzt. Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann beobachtet das für uns. Florian, was kannst du uns sagen zur aktuellen Lage?
Ja, heute gab es eigentlich keine Meldungen über echte Kampfhandlungen, sondern tatsächlich wieder über Beschüsse von Städten von russischer Seite. Also ist ein Wohnhaus in Kiew getroffen worden, ein Theater in Mariupol, in dem sich Frauen und Kinder versteckt hatten, und auch eine Schule in Kharkiv. Aus Mariupol, dieser von Russland eingekesselten Stadt, haben es offenbar 4000 Menschen geschafft, die Stadt zu verlassen mit ihren PKWs. Allerdings scheint diese Kolonne auch beschossen worden zu sein. Da gibt es Bilder. Die Ukraine sagt, das waren russische Truppen, die diese Kolonne beschossen haben. Und das scheint es auch Todesopfer gegeben zu haben.
Wie ist denn der Stand eigentlich gerade zwischen den Verhandlungen, also Ukraine und Russland? Man hat ja zumindest von Zelensky gehört, dass er da ein bisschen optimistisch drauf blickt. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, da gibt es einige Signale, dass Russland jetzt auch verhandlungsbereiter ist. Der Außenminister Sergej Lavrov hat heute ein Interview gegeben, nachdem er den ukrainischen Außenminister Kuleba getroffen hatte. Und da hat er schon einen etwas anderen Ton als bisher angeschlagen. Also er hat gesagt, ein Kompromiss ist möglich. Und er hat eben auch vom Präsidenten Zelensky gesprochen. Allein das ist schon quasi eine Nachricht, weil bisher hieß es ja immer das Kiewer Regime, in dem irgendwie Neonazis sitzen. Also offenbar scheinen es jetzt dort keine Neonazis mehr zu sitzen, sondern legitim gewählte Volksvertreter, was ja auch der Fall ist. Das heißt also, es gibt diese Signale von russischer Seite, man ist zu Gesprächen jetzt bereit, und Lavrov hat gemeint, es gäbe auch schon Dokumente, die mehr oder weniger unterzeichnungsfähig seien, die man unterschreiben könnte. Von ukrainischer Seite gibt es diese Signale auch, sie werden aber ein bisschen abgebremst. Also da hat der Präsidentenberater Podolyak hat gesagt, es gibt Dokumente, aber die sind jetzt erstmal nur Verhandlungsgrundlage und sollen eigentlich auch im Moment nur dazu dienen, wenn sich die Präsidenten treffen, also Zelensky und der russische Präsident Wladimir Putin, dann könnten die eben eine Grundlage bilden. Es gibt auch Nachrichten von der Financial Times, die hat geschrieben, es gäbe einen 15-Punkte-Plan für einen Frieden, aber das ist wohl eher ein Plan, den die russische Seite durchgesteckt hat. Denn da sind eben sehr, sehr viele russische Forderungen enthalten.
Selenskyj hat heute gesprochen in einer Videoschalte mit dem US-Kongress. Ich habe es ja gerade schon mal kurz erwähnt. In Washington hat das Ganze dann stattgefunden. Wie kann man das bewerten? Welches Signal ist davon ausgegangen? Was hat das bewirkt? Hat es überhaupt was bewirkt?
Ja, er hat zumindest stehende Ovationen bekommen im US-Kongress. Seine Hauptforderung, eine Flugverbotszone über der Ukraine auszurufen und die dann eben auch zu verteidigen von Seiten der NATO, dieser Forderung wird es bestimmt nicht entsprochen werden. Er hat da so einen Film gezeigt, der nochmal das Grauen in der Ukraine darstellt, und dann war da am Schluss eben eingeblendet, auf Englisch, jetzt eine Flugverbotszone über der Ukraine. Aber er hat ja auch gesagt, wenn das nicht kommt, wichtig wäre, werden eben Flugabwehrsysteme, die die Ukraine ja schon bekommt, aber die sie eben noch viel massiver bräuchte, damit eben die russische Lufthoheit über der Ukraine gebrochen wird. Die ist zwar nicht vollständig, aber sie ist eben da, und sie ist eben besonders gefährlich, weil aus der Luft ja eben auch Raketen abgeschossen werden auf ukrainische Städte. Und da, denke ich, hat er schon ein offenes Ohr gefunden. Da gibt es schon Gespräche, dass dort die Ukraine eben noch weiter massiv unterstützt wird.
Die NATO hat ja auch gesprochen über den Krieg in der Ukraine. Polen hat einen NATO-Friedenseinsatz vorgeschlagen in der Ukraine. Wie wird das diskutiert?
Ja, das wird eigentlich einhellig abgelehnt in der NATO, denn das wäre ja eigentlich das Gleiche wie diese Flugverbotszone von der Wirkung her, dass eben die NATO in diesen Krieg unmittelbar mit hineingezogen würde, denn Russland würde dieser Friedensmission ja nicht zustimmen. Also das wäre eben keine von den Vereinten Nationen sanktionierte Friedensmission, sondern quasi eine, die nur von der NATO ausgeht. Und das würde Russland einfach interpretieren, dann also auch als Angriff auf die eigene Armee, die zwar in die Ukraine eingefallen ist, aber trotzdem würde Russland eben sagen, die NATO greift uns an. Und das möchte ja niemand in der NATO. Diesen unmittelbaren militärischen Kontakt mit Russland will man ja vermeiden.
Florian, danke dir für die aktuellen Infos zum Krieg in der Ukraine.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wichtige Entscheidung von einer knappen Stunde vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen hat entschieden, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine stoppen muss. Und es hat damit dem Eilantrag der Ukraine stattgegeben. Die Ukraine wirft Russland vor, durch den Krieg gegen die Völkermordkonvention zu verstoßen. Russland behauptet ja schon länger und ohne Beweise vorlegen zu können, es würde einen Völkermord geben in der Ostukraine an der prorussischen Bevölkerung. Unter anderem damit wird der Krieg gerechtfertigt. Der Völkermord würde durch Russland verübt an der ukrainischen Bevölkerung. Das ist die Position der Ukraine. Und wir gucken jetzt noch mal genauer drauf mit Claudia Kornmeier aus der ARD-Rechtsredaktion. Die kann euch mehr zum Urteil vom Internationalen Gerichtshof sagen. Claudia, wie begründet das Gericht denn jetzt dieses Urteil?
Also es ist ja in der Tat alles nicht ganz so einfach. Der Gerichtshof musste da jetzt erstmal begründen, dass er überhaupt zuständig ist, weil Russland sich nämlich nicht allgemein der Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs unterworfen hat. Und deswegen, also das ist der Grund, warum die Ukraine damit der Völkermordkonvention argumentiert. Der haben sich nämlich beide Staaten verpflichtet. Und bei Streit über diese Konvention, also über diesen internationalen Vertrag, da ist dann auch der Internationale Gerichtshof zuständig. Und bei der Urteilsverkündung wurde jetzt wirklich sehr ausführlich Aussagen der russischen Seite aufgezählt, in denen der Angriff auf die Ukraine eben immer wieder damit gerechtfertigt wurde, die Ukraine begehe im Osten ihres eigenen Landes an der dortigen Bevölkerung einen Völkermord. Und das ist ja etwas, was die Ukraine eben bestreitet. Und das heißt, so hat der Gerichtshof dann gefolgert, es gibt also anscheinend zwischen Russland und der Ukraine auch einen juristischen Streit über die Erfüllung der Völkermordkonvention. Und da ist der Gerichtshof eben zuständig. Das heißt, er ist da sehr der Argumentation der Ukraine gefolgt und hat dann weiter gesagt, jetzt, also das war ja auch, ist ja alles nur ein Eilverfahren erstmal, man habe jetzt keine substantiierten Beweise für diesen Völkermordvorwurf Russlands gegenüber der Ukraine. Endgültig wird das dann alles später beurteilt, aber erstmal keine substantiierten Beweise. Und deshalb müssen jetzt die Rechte der Ukraine vorläufig gesichert werden. Und an dieser Stelle wurde auch sehr klar auf die Situation der Bevölkerung hingewiesen, dass die Menschen Menschen, die bei den Angriffen gestorben und schon verletzt worden sind, also wirklich dort leiden unter diesen Angriffen und die ja auch schon in großer Zahl fliehen mussten unter schwierigsten Bedingungen. Das wurde bei der Urteilsverkündung da sehr ausdrücklich aufgezählt.
Kannst du das noch für uns einschätzen, was dieses Urteil jetzt bringt? Also der Internationale Gerichtshof hat ja keine Macht, wirklich jetzt dafür zu sorgen, dass dieser Krieg aufhört. Geht es vor allem auch um eine Signalwirkung?
Ja, ich würde sagen schon. Also diesen symbolischen Wert hat das auf jeden Fall. Vor allem auch, weil das wirklich eine sehr, sehr deutliche Entscheidung ist, würde ich sagen. Und es war alles kompliziert mit dieser ganzen Argumentation, dass der Gerichtshof da so sehr der Argumentation der Ukraine gefolgt ist. Es ist sicherlich ein Signal. Es ist immerhin das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Aber klar, die Durchsetzbarkeit ist natürlich ein Problem. Normalerweise, wenn ein Staat sich nicht an eine Entscheidung hält, dann ist für die Durchsetzung der UN-Sicherheitsrat zuständig. Dort hat Russland aber ein Vetorecht. Also das würde wahrscheinlich zu nichts führen. Also dieses Problem in der Praxis gibt es natürlich auch.
Du hast ja gerade schon gesagt, das war jetzt der Eilantrag, über den entschieden wurde. Das heißt, da wird dann noch ein Hauptverfahren folgen, richtig?
Ja, genau. Das läuft noch. Das wird wahrscheinlich dann auch dauern. So ist das bei Gerichten immer. In den Eilsachen kann schon schnell gehen, aber Hauptsache Verfahren, die dauern eben. Und das ist dann erst die endgültige Entscheidung in der Sache.
Was ist denn dann mit den Kriegsverbrechen, die in diesem Krieg begangen werden? Also gibt es da Möglichkeiten, die Verantwortlichen dafür vor Gericht zu bringen?
Also da kommen dann die Strafgerichte ins Spiel und zwar sowohl nationale, also zum Beispiel auch deutsche möglicherweise, als auch der internationale Strafgerichtshof dann. Und vor diesen Gerichten, da kann es dann um die strafrechtliche Verantwortung von Einzelpersonen gehen, also zum Beispiel für Kriegsverbrechen, aber auch für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und so ein Strafverfahren, das kann dann politische Akteure treffen, aber auch einzelne Soldaten. Und im Fall der Ukraine ist es jetzt so, dass der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs und auch der Generalbundesanwalt, also das heißt der oberste Strafverfolger hier in Deutschland, die haben beide schon Ermittlungsverfahren aufgenommen. Die sind jetzt aber noch nicht gegen konkrete Personen gerichtet. Da geht es jetzt erstmal darum, Beweise zu sichern. Und natürlich muss man auch an dieser Stelle sagen, solche Verfahren, die sind natürlich nicht einfach. Ob später Haftbefehle durchgesetzt werden können, wirklich Gerichtsverfahren stattfinden können, das ist natürlich auch immer irgendwo eine politische Frage. Das kann aber auch noch in einigen Jahren passieren. Also es ist so, die Strafverfolger, die haben da durchaus Geduld.
Das höchste UN-Gericht, der Internationale Gerichtshof in Den Haag, hat entschieden, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine sofort beenden muss. Und die Richter haben damit dann dem Eilantrag der Ukraine gegen Russland stattgegeben. Das ganze Urteil nochmal zusammengefasst und erklärt hat euch Claudia Kornmeier.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ist eigentlich da draußen los? Sag mal, der Himmel. Ja, das sieht schon ein bisschen seltsam aus, ne? Ja, ein bisschen gelb, leicht rötlich, orange. Manchmal müssen die Autos schon Licht anmachen, obwohl es mitten am Tag ist. In Teilen von Südeuropa oder auch in Bayern, da passiert das gerade. Der Himmel verfärbt sich und das liegt am Sahara-Staub, der von Afrika aus bis zu uns rübergeweht worden ist. Das nervt ein paar Leute, weil sich eben überall so eine feine Staubschicht drüber legt, ne? Dabei ist Staub eigentlich ein richtig geiles Zeug, weil Staub hat Superkräfte, ohne die wir gar nicht leben könnten. Unser Reporter Stefan Beuting hat das auch nicht geglaubt, ist aber jetzt Staubfan. Dabei ging es bei ihm heute gar nicht gut los.
Das ist meine Nase. Die ist gerade gefühlt zu 40% offen, immerhin. Aber mich nerven natürlich die 60%, die wegen geschwollener Schleimhäute fehlen. Schuld sind Hasenblütenpollenstaub, Hausstaub bzw. Milbenkot. Und dann schiebt sich da draußen gerade noch so eine milchig-weiße Schicht vor dem blauen Himmel. Na toll. Etwas besser wird meine Laune, als gegen 12 Uhr das Telefon klingelt. Es muss irgendwie an Ina Thegen liegen.
Staub ist für mich ein sehr interessantes Forschungsthema.
Professor Dr. Ina Thegen arbeitet am Institut für Troposphärenforschung in Leipzig.
Also wir schauen uns an, wo der Staub entsteht, wie er transportiert wird und welche Auswirkungen er auf Wetter und Klima haben kann.
Ein Staubkorn, lerne ich, ist ungefähr ein Mikrometer groß, ein Tausendstel Millimeter. Ein Korn alleine ist nix. Aber viele zusammen sind eine Macht, eine 5 Milliarden Tonnen Macht. So viel Staub, schätzen WissenschaftlerInnen, wird auf der Erde pro Jahr aufgewirbelt. Mit Folgen zum Beispiel für Photovoltaik. Denn wenn Tegen mehr Staub in der Luft misst, heißt das auch weniger Licht. Heißt das weniger Strom aus Sonnenenergie.
Was für uns aber noch spannender ist, dass so Staubpartikel auch zur Vereisung von Wolkentröpfchen führen kann.
Denn Staub begünstigt die Vereisung auch schon bei niedrigeren Temperaturen.
Und das ist also etwas, was sehr stark untersucht wird, welche Rolle der Staub denn tatsächlich bei der Niederschlagsbildung spielt. Und das versuchen wir eben auch zu verstehen.
Versuchen zu verstehen. Staub ist mickrig klein und unser Wissen von ihm und seiner Bedeutung, das scheint es auch zu sein.
Der Amazonas ist ja ein sehr, sehr altes Ökosystem. Und der Amazonas hat dieses ganze Gebiet im Grunde schon 100.000 Mal durchgewaschen. Und der hat im Grunde alle Mineralien weggenommen.
Jens Sönken, Staubexperte an der Uni Augsburg. In einer Doku auf Arte erklärt er, welche Rolle der Staub in diesem Zusammenhang spielt.
Und deswegen ist für den Amazonas an sich, für die Fruchtbarkeit, recht wichtig, dass immer wieder neue Mineralien angeweht kommen.
Aber um über Staub zu staunen, müssen wir gar nicht so weit nach Südamerika schauen. Seit vielen Jahrtausenden können sich Menschen in Europa gut ernähren, dank fruchtbarer Böden. Einer der fruchtbarsten Böden ist der Löss. Und Löss, das war mal richtig Staub.
Der Löss ist in der Eiszeit entstanden. Da gab es ungeheure Winde, die dann diesen ganz fein gemahlenen Gesteinsstaub transportiert haben. Eine wunderbare, frische Gesteinsmischung, die für Pflanzen also perfekte Grundlage ist.
Und dann gibt es daneben den Böden auch noch die Meere. 30 Tage hat ein internationales Team von WissenschaftlerInnen untersucht, welche Rolle Staub für das Ökosystem Meer spielt. Sie fanden Hinweise darauf, dass Staub dem Phytoplankton als Nahrung dient. Phytoplankton wiederum ist der Startpunkt zahlreicher Nahrungsketten im Meer und ein gigantischer CO2-Speicher.
Der Ozean bindet genauso viel CO2 wie die kontinentalen Wälder,
erklärt Cécile Guieux, die bei der Mission dabei war. Staub in der Atmosphäre sehen wir selten, außer 2-3 Mal im Jahr, wenn wir so viel Sahara-Staub haben wie jetzt. Staub können wir meistens auch nicht hören. Außer wenn wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten. Hier die Knackser auf der Platte, das sind Staubkörner. Die machen dieses wohlige Vinylgefühl. Und Staub ist uns meistens nicht nützlich. Außer wenn wir richtig drauf gucken, wie fruchtbar und elementar er ist. Und vielleicht auch in naher Zukunft, wie er als Gamechanger funktionieren kann in Sachen Klimawandel.
Durch Flugzeuge oder Drohnen könnte man wahrscheinlich Partikel in die obere Atmosphäre sprühen, um den Planeten zu kühlen.
Das Problem ist nur, wie bei allem Geoengineering, keiner kann alle Folgen letztendlich abschätzen.
Also wir sind da auch sehr skeptisch und mahnen sehr zur Vorsicht.
Der Staub macht halt sein eigenes Ding, seit Jahrmillionen schon. Und vielleicht sollte das so bleiben. Und wenn es draußen wieder milchig weiß oder rot-dunkel-orange wird, mach's einfach wie die Staubforscher aus Leipzig, entspann dich und leg dir die passende Platte auf.
Ja, dieses Lied Dust in the Wind von Kansas, glaube ich. Das ist so ein schönes Lied, was wir uns immer gerne mal anhören. Dust in the wind.
All they are is dust in the wind. Deutschlandfunk Nova. Update.
Nicht nur tanken ist richtig teuer geworden, ne? Auch Heiz- und Stromkosten sind in die Höhe gegangen, seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Die Sorge davor, dass Russland als wichtigster Exporteur ausfällt, lassen die Preise stark steigen. Und während wir das eben direkt merken, ja, tanken und so, werden wir die hohen Energiekosten erst am Ende des Jahres bei der Nebenkostenabrechnung sehen. Julia Polke aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Gibt es da Pläne der Bundesregierung, die BürgerInnen zu entlasten?
Ja, die gibt es. Es sollen knapp 100 Milliarden Euro Schulden für den Bundeshaushalt eingeplant werden und weitere 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Ausstattung der Bundeswehr. Dem hat das Bundeskabinett heute schon zugestimmt und Finanzminister Christian Lindner hat heute auch noch weitere Planungen angedeutet.
Mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die Welt noch einmal verändert und nun müssen wir davon ausgehen, dass auch zusätzliche Belastungen auf den Bundeshaushalt, zusätzliche Ausgaben auf uns zukommen werden. Dafür werden wir einen Ergänzungshaushalt vorlegen.
Und dieser Ergänzungshaushalt ist eigentlich erst das, was die Entlastung einkommensschwacher BürgerInnen tragen wird. Denn vorher muss noch einiges anderes bezahlt werden, wie zum Beispiel die Corona-Soforthilfen.
Mit was kann man denn rechnen, wenn man nicht so viel Geld verdient und trotzdem noch eine warme Wohnung haben will? Gibt es da schon konkrete Ideen?
Ja, es soll einen einmaligen Heizkostenzuschuss geben, und zwar für Wohngeldempfangende, Studierende und Auszubildende. Dabei sollen Wohngeldempfangende, wenn sie alleine leben, 270 Euro bis spätestens Ende des Jahres erhalten. Also dann, wenn die Nebenkostenabrechnung dann einflattert. Bei einem Zwei-Personen-Haushalt sind es 350 Euro und für jede weitere im Haushalt lebende Person noch einmal 70 Euro. Studierende und Auszubildende sollen 230 Euro bekommen. Dafür soll gar kein Antrag nötig sein.
Und dann können wir gespannt sein, ob das auch wirklich alles so funktioniert. Was ist noch geplant?
Steuerentlastungen, einmal in Form von einer Erhöhung der Werbungskosten auf 1.200 Euro statt 1.000 Euro. Gleichzeitig soll der Grundfreibetrag der Einkommensteuer nochmal um rund 350 Euro angehoben werden und auch die Pendlerpauschale steigt nochmal um 3 Cent pro Kilometer und alles wohl rückwirkend zum 01.01.2022. Außerdem soll es nun Zuschlag für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien geben. Ab Juli sollen Kinder und Jugendliche 20 Euro mehr im Monat bekommen. Auch Corona-bedingte Einmalzahlungen von 100 Euro für Erwachsene, die Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder Sozialhilfe bekommen, sind vorgesehen. Das Geld ist vor allem für Corona-bedingte Ausgaben wie Selbsttests oder FFP2-Masken gedacht.
Und was ist mit den Plänen, ob Tanken bezuschusst werden soll?
Ja, einerseits wird überlegt, die Steuern zu senken oder ein direkter Zuschuss. Das war der Vorschlag von Christian Lindner. Außerdem im Gespräch ist ein Energiegeld, aber dazu gibt es noch keine Einigung. Zudem sollen jetzt die Preise noch einmal überprüft werden, sagt Wirtschaftsminister Habeck, weil die nicht sinken, obwohl die Rohölpreise inzwischen wieder gesunken sind. Über den Zuschuss zu den Heizkosten wird aber wohl morgen dann schon im Bundestag und im Bundesrat abgestimmt werden.
Entlastungen für einkommensschwächere BürgerInnen wegen der gestiegenen Energiepreise sind geplant. Auch andere Pläne wie Steuererleichterungen sind im Gespräch. Und dafür will der Bund dann eben nochmal richtig tief in die Tasche greifen. Plant mehrere 100 Milliarden Euro zusätzlich ein an Ausgaben. Infos dazu für euch von Julia Polke.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.